Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 610. Anlässlich des Weltradiotages am 13. Februar präsentieren wir euch das Medienprojekt Mensajito in Mexiko. Außerdem besuchte uns Ahmed von Radio Wüstewelle in Tübingen direkt im Studio in Berlin. Und Knut schickte uns eine Nota zum Weltradiotag in Mexiko. In Argentinien gingen 2 Millionen Menschen auf die Straße, um gegen das autoritäre Regime von Milei zu protestieren. Auch in Berlin gab es Proteste. Onda war vor Ort. Autoritäre Regime gibt es zurzeit nicht nur in Argentinien. Markus Plate berichtet uns ausführlich von den Auswirkungen des Amtsantritts von Trump auf Lateinamerika. Im zweiten Teil des Onda-Infos haben wir einen längeren Beitrag zum Thema Community-Journalismus. Im Gespräch mit dem Maya-Ketchi-Journalisten Carlos Ernesto Choc erfuhren wir unter anderem, warum wir den Community-Journalismus brauchen und keine neutrale Berichterstattung. Aber hört selbst. Viel Spaß beim Lauschen. Wünscht euch das Onda-Info-Team.
Hallo, ich bin Fabian von npla.de und heute sind wir zu Besuch in Mexiko-Stadt bei Radio Nopal.
Radio Nopal.
Radio Nopal sendet online als Stream über eine kleine Box namens Mensajito.
Hola, soy Antonio Salinas, soy parte de Mensajito.
Hallo, ich bin Antonio Salinas von Mensajito.mx, einem Projekt, das es leicht macht, ein eigenes Internetradio zu eröffnen. Die Anleitung findet ihr auf Mensajito.mx.
Como armarlo, se encuentra en la página de Mensajito, Mensajito.mx.
Mensajito streamt von überall, ob im Studio oder unterwegs. Open Source. Und ständig entstehen neue freie Radiosender. Hör rein und mach mit auf mensajito.mx.
Esta es la primera vez que me pasa esto. Siento un cambio en mí, me siento todo distinto. ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando?
Creemos en las capacidades de expresión y memoria.
Radio als Mittel zu Ausdruck und Erinnerung sollte zugänglich sein.
De accesibilidad para más personas.
Willkommen bei Newcomer News. Heute beschäftigen wir uns mit der zunehmend rassistischen Rhetorik in Vorfeld der Wahlen in Deutschland und deren Auswirkungen auf Newcomer News.
Hallo, ja, wir sind heute hier mit Ahmed von Radio Wüstewelle. Ahmed.
Hi, hallo. Ich wohne in Berlin und habe ich Ihr Studio besucht, um eine Hallo zu sagen und meine Radiosendung für Newcomer News zu gestalten.
Today we spoke to people from different walks of life. The political atmosphere before the elections has a direct impact on the lives of migrants in Germany. Îro am bekesin jibeshin judayen jiyan era akhvin. Atmosfera siyasi ya beriyah el bijartinan bandoreke rast de rast lister jiyana koşperin la Almanya idike.
Newcomer News, was heißt das?
Newcomer News wird auf Freies Radio Wüstewelle Tübingen ausgestrahlt und arbeitet dort seit 4 Jahren.
Wie kam es dazu?
Newcomer News, eine Radioredaktion in Tübingen, die sich an Menschen richtet, die neu in Deutschland sind. Wir bieten kostenlose Workshops an, in denen die Teilnehmenden journalistische Grundlagen lernen und selbst Radiobeiträge erstellen können. Unser Ziel ist es, aktuelle Informationen für Newcomers bereitzustellen und den kulturellen Austausch zu fördern.
Hast du dort auch Radio machen gelernt?
Nicht direkt. In Istanbul, ich habe studiert und gelernt, wie kann man Synchronsprecher machen. Und in Deutschland mit Freies Radios, ich habe Radiosendung machen gelernt.
Warum habt ihr dieses Projekt gestartet?
Das ist wichtig, weil viele Newcomers haben wertvolle Geschichten zu erzählen, aber oft fehlt ihnen eine Plattform. Bei uns können Sie Ihre Stimme nutzen, über aktuelle Ereignisse berichten und anderen helfen, Deutschland besser zu verstehen. Gleichzeitig zeigen wir der lokalen Bevölkerung die Vielfalt der Kulturen und Erfahrungen der Newcomer.
Okay, und wo kann man eure Beiträge hören?
Wir haben eine Newcomer News Show jeden Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr. Wir haben unsere Website wüste-welle.de.
Ja, toll. Und wenn ich jetzt mitmachen möchte?
Ja, gerne. So kann ich sagen, jeder, der Interesse an Journalismus und Radio hat, kann sich anmelden. Die Workshops sind kostenlos. So kann ich sagen, wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen, mit uns gemeinsam berichten.
Ja, super. Dann... Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke dir.
Ich habe mir ein paar Webgen. Hat eine Besche gedin. Biminen de Chiru Hoshiede. Ciao.
Also mehr Infos unter wüste-welle.de. Und damit bleiben wir beim Thema Radio und hören nach Mexiko.
Der 13. Februar ist der Welttag des Radios, kurz Weltradiotag genannt. Er stand dieses Jahr unter dem Motto »Das Radio und der Klimawandel«. In Mexiko spielen vor allem kommunale und indigene Radios eine wichtige Rolle bei der Aufklärung darüber, wie das Klima geschützt werden kann. So hat das Medienkollektiv Canto de Cenzontles in Zusammenarbeit mit kommunalen Radios ein Special über das Thema Klimawandel mit dem Namen »Klimakrise und Alternativen – Unser aller Haus zu schützen« produziert. In dem halbstündigen Programm erklären die RadiomacherInnen, warum Temperaturanstieg, das Ausbleiben von Regen und die damit verbundenen Einbußen bei den Ernten sowie steigende Lebensmittelpreise direkte Auswirkungen des Klimawandels sind. Sie betonen auch, dass die Klimakrise in erster Linie durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas verursacht wird. Darüber hinaus zeigen sie auf, wie man den Auswirkungen der Klimakrise entgegenwirken kann. Zum Beispiel durch das Auffangen und Speichern von Regenwasser oder den Einsatz von Komposttoiletten. Der Weltradiotag bietet auch Gelegenheit, die wichtige Rolle, welchen kommunalen und indigenen Radios zukommt, zu würdigen. Angesichts der Klimakrise ist es wichtig, auch in abgelegenen Gemeinden über deren Ursachen und Auswirkungen zu informieren. Dieser Aufgabe können die kommunalen Radios, welche fest in ihren Gemeinschaften verwurzelt sind, am ehesten gerecht werden. Es gleicht allerdings einem Wunder, dass sie überhaupt senden können. Viele haben aufgrund fehlender staatlicher Unterstützung mit steter Unterfinanzierung zu kämpfen. Darüber hinaus wird es ihnen schwer gemacht, eigene Radiofrequenzen zu erhalten. Aufgrund der ungerechten Verteilung der Frequenzen haben viele kommunale Radios nur eine eingeschränkte Reichweite.
In Argentinien und auf der ganzen Welt haben am 1. Februar rund 2 Millionen Menschen gegen die autoritäre Regierung des argentinischen Präsidenten Javier Milei demonstriert. In Buenos Aires hatte die LGBTIQ-Community sehr spontan eine große antifaschistische Demonstration organisiert. Auch in Berlin kam es zu Protesten am Brandenburger Tor. Paula von der Asamblea de Solidaridad con Argentina, der Versammlung in Solidarität mit Argentinien, ist eine der OrganisatorInnen.
Esta es una movilización en apoyo a una marcha muy grande que se va a realizar en Argentina en unas horas.
Mit unserem Protest unterstützen wir die große Demonstration, die heute in Argentinien stattfindet. Wir protestieren gegen die Rede von Milei, die er in Davos gehalten hat, vor allem gegen die LGBTIQ-Community.
Tuvo dichos de odio, racista, sobre todo con la comunidad LGBTQ.
Beim Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen Davos im Januar hatte der rechtslibertäre argentinische Präsident noch aggressiver als sonst Hass und Hetze gegen Minderheiten und Medienschaffende geschürt. Er hatte Andersdenkende als Ratten beschimpft und LGBTIQ-Personen in den Kontext von sexualisierter Gewalt und Kindesmissbrauch gestellt.
No solamente en las palabras, es este mensaje de odio, sino que es un mensaje que se traduce en hechos.
Dieser Hass bleibt nicht nur bei Worten, sondern daraus werden Taten. Deshalb müssen wir uns gegen diese hetzerischen, rassistischen, frauenfeindlichen und homophoben Reden stellen, weil einige Leute das sonst als Rechtfertigung für Taten nehmen. Deshalb ist das so gefährlich.
Auf npla.de könnt ihr ein spannendes und ermutigendes Interview mit der Historikerin Gabriela Mitidieri lesen. Sie war an der Organisation der Proteste in Argentinien beteiligt. Im Interview spricht sie über Antifaschismus und über die Geschichte der LGBTIQ-Kämpfe in Argentinien. Sie sagt, dass das, was mit der antifaschistischen und antirassistischen Pride-Demo am 1. Februar begonnen hat, ein Fenster der Möglichkeiten und der politischen Vorstellungskraft öffnet. Ihr könnt also gespannt sein.
Gerade einmal 3 Wochen ist Donald Trump nun wieder US-Präsident und hat Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen haben werden, gerade für Lateinamerika. Der Subkontinent war einst der Hinterhof der USA. Noch immer ist der US-Einfluss hier groß und soll unter Trump und seinem Außenminister Marco Rubio wieder größer werden. Lateinamerikas Regierungen haben in den letzten 3 Wochen mit höchst unterschiedlichen Strategien auf Trumps Dekrete, Forderungen und Drohungen reagiert. Markus Plate berichtet.
Claudia Sheinbaum mag vielen etwas spröde erscheinen, aber sie weiß sich in Szene zu setzen. Da steht die mexikanische Präsidentin im türkisfarbenen Kleid am Sonntag auf einem großen offenen Militärfahrzeug, 2 Generäle neben sich stehend, eingerahmt von einer männlichen Reitereskorte. Sie ist der Blickfang auf der alljährlichen Militärparade vom Schloss Chapultepec zum Nationalpalast im Zentrum von Mexiko-Stadt. Und sie strahlt Stärke und Gelassenheit aus. Vor einer Woche hatte Donald Trump seine Drohung wahrgemacht und Zölle auf mexikanische Waren in Höhe von 25% verhängt. Für Mexiko wäre das ein herber Schlag gewesen, gehen doch mehr als 80% seiner Ausfuhren in die USA. Doch schon einen Tag später waren die Zölle wieder vom Tisch. Das Rezept Stärke und Gelassenheit, es scheint bei Trump funktioniert zu haben, vorerst zumindest. Er hat mich gefragt, wie lange wir die Zölle aufschieben wollen. Ich sagte ihm, na, am besten für immer. Wir haben dann einen Monat Aufschub vereinbart und dass wir mehr Nationalgarde an der Nordgrenze stationieren werden, um die Grenze zu schützen und das Schleusen von Drogen zu unterbinden, vor allem von Fentanyl. Ich habe ihm aber auch erklärt, wie gravierend die hohe Zahl an schweren Waffen ist, die aus den USA nach Mexiko kommen. Die ersten 3 Wochen Trumps haben gezeigt, die Strategien im Umgang mit dem US-Präsidenten sind höchst unterschiedlich. Claudia Sheinbaum scheint es zunächst richtig gemacht zu haben. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro wählte einen anderen Weg. Vor 2 Wochen verweigerte Kolumbien 2 US-amerikanischen Abschiebeflügen die Landeerlaubnis. Trump kündigte daraufhin Zölle von 25% für alle kolumbianischen Waren an, die nach einer Woche auf 50% steigen sollten. Dazu Reiseverbote und Einreisebeschränkungen für Regierungsangehörige und Familien. Petro kündigte in einer ersten Reaktion ebenfalls Zölle an, ruderte dann aber in wenigen Stunden zurück und ließ seinen damaligen Außenminister Luis Gilberto Murillo das präsidiale Zurückrudern als Vereinbarung verkaufen. Wir haben die festgefahrene Situation mit den Vereinigten Staaten überwunden. Wir werden weiterhin Kolumbianer aufnehmen, die als Deportierte zurückkommen. Die kolumbianische Regierung stellt das Präsidentenflugzeug Gustavo Petros zur Verfügung, um die Rückholung unserer Landsleute zu ermöglichen. Dass der linksgerichtete Petro kein Trump-Freund ist, war klar. Sein Scharmützel mit Trump sollte ihm wohl zu Hause Sympathiepunkte bringen, doch der Schuss ging schwer nach hinten los. Kolumbianische Medien kommentierten, Petro habe den Schwanz einziehen müssen. Für andere laute Trump-Kritiker war das ein Warnschuss. Xiomara Castro, Honduras-Präsidentin, drohte noch kurz vor Trumps Amtsantritt damit, die US-Militärbasen im mittelamerikanischen Land zu schließen, sollte es wirklich zu Massendeportationen von Honduranern kommen. Davon ist keine Rede mehr. Und auch ein Ende Januar angekündigter Sondergipfel der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, wo man sich in Solidarität mit Kolumbien üben und mit der neuen Lage unter Trump auseinandersetzen wollte, wurde nach Petros Niederlage schnell wieder gecancelt. Neben Mexiko sind es Honduras, Guatemala und El Salvador, die unter Trump die größten Probleme bekommen könnten. Die Migrationsbewegungen aus diesen drei zentralamerikanischen Nachbarländern Richtung USA waren in den letzten Jahrzehnten mit die größten. Zölle würden ihre Exportwirtschaft schwer treffen. Die Abwicklung von USAID, der US-Entwicklungshilfeagentur, tut es schon jetzt. Doch bei El Salvadors Präsident Nayib Bukele ist von Krisenstimmung so gar nichts zu spüren. Vergangenen Dienstag empfing Bukele US-Außenminister Marco Rubio mit starken Bildern und starken Botschaften. Bukele, leger mit Vollbart und dunkler Sonnenbrille, steht neben einem fein gekleideten Rubio oberhalb des tiefblauen Coatepeque-Sees und fährt mehr als nur eine Schamoffensive auf. Es ist ja klar, dass die USA für uns die wichtigste Beziehung sind und diese Beziehung wollen wir stärken. Sie wissen ja, wir verbergen unsere Sympathie für Donald Trump nicht. Bukele hat Rubio angeboten, sein umstrittenes Megagefängnis mit Platz für 40.000 Menschen den USA zugänglich zu machen, was den US-Außenminister sichtlich beeindruckt hat und sicherlich auch bei Donald Trump gewaltig punkten dürfte. Bukele kooperiert voll bei der Rückführung von illegal in den USA lebenden Salvadoranern. Er ist einverstanden, alle Kriminellen in den USA illegal lebenden Menschen und dazu schwerkriminelle US-Amerikaner in seinem Gefängnis zu beherbergen. Und Panama? Nachdem Donald Trump gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Panama-Kanal für die USA reklamiert und einen Aufschrei ausgelöst hatte, schien Außenminister Rubios Besuch dort die Wogen geglättet zu haben. Der chinesische Einfluss soll beschnitten werden, Panama trat aus dem chinesischen Neue Seidenstraßenprojekt aus. Doch dann vermeldete Rubios State Department, dass US-Kriegsschiffe den Kanal nunmehr gebührenfrei passieren dürften. Für Panamas Präsident José Raúl Mulino war es damit erst einmal vorbei mit beschwichtigenden Worten. Es ist die Unwahrheit und das ist untolerierbar. Ich bekunde vor Ihnen und der Welt meine absolute Ablehnung, bilaterale Beziehungen auf der Basis von Lügen und Unwahrheiten zu führen. Für andere dürfte der Verhandlungsspielraum deutlich kleiner sein. Auf seiner Reise bezeichnete Marco Rubio Nicaragua, Kuba und Venezuela als Feinde der Menschheit, die Migrationskrise überhaupt erst verursacht hätten. Gerade für Nicaragua könnte diese Bewertung teuer zu stehen kommen. Laut Rubio denkt Donald Trump über den Ausschluss des von Daniel Ortega diktatorisch regierten Nicaraguas aus dem CAFTA-Freihandelsabkommen nach.
Carlos Ernesto Choc ist Journalist, ist Mayaquechi und stammt aus der Stadt El Estor am Ausgang des Isabai-Sees im Osten Guatemalas. Er war am Projekt Green Blood Mining Secrets beteiligt, eine Studie über die Umweltschäden durch die Nickelminen in Guatemala. Seine Berichte wurden in verschiedenen europäischen Medien veröffentlicht. Er ist Teil des internationalen Journalistennetzwerkes Forbidden Stories mit Sitz in Paris. Gemeinsam mit unserem Kollegen Martin Schäfer von den Lateinamerika-Nachrichten trafen wir uns mit ihm Anfang Dezember 2024 zu einem Gespräch in unserem Berliner Büro, um uns über das Thema Community, Journalismus und freie Medien auszutauschen.
Bueno, mi nombre es Carlos Ernesto Choc, soy mayaquechi, soy periodista.
Meine Oma sagte mir immer, dass meine Maya-Sprache meine Identität ist. Seit ich anfing, im Radio zu arbeiten, hat es mir gefallen, in meiner Sprache zu sprechen.
Siempre me gustaba hablar un poco mi idioma.
Das war damals nicht gestattet. Ich brach diese Regel und gewann damit eine große Hörerinnenschaft. Das wiederum gefiel den kommerziellen Rundfunkunternehmen. So wurde ich dort angestellt und lernte viel. Dann störte ich mich immer mehr an den Ungerechtigkeiten, die in meinem Land geschehen. Und als Journalist, der in kommerziellen Medien oder auch als Radiomoderator arbeitet, gab es redaktionelle Vorgaben, die es einem nicht erlauben, alle Seiten zu zeigen. Ich entschied mich, mich unabhängig zu machen und bei diesen Unternehmen zu kündigen.
So begann Carlos Ernesto Choc als Community-Journalist mit einem Fokus auf Umweltthemen und Menschenrechte.
Der Community-Journalismus ist für uns JournalistInnen nicht nur Kommunikationsmedium, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Gemeinschaften. Es gibt immer eine Realität, die ohne die freien Medien nicht an die Öffentlichkeit gelangt.
La radio comunitaria es nuestra voz. La radio comunitaria es un derecho humano.
La radio comunitaria pertenece al pueblo y es para...
In Bolivia conversé con personas que...
In Bolivien habe ich mit Leuten gesprochen, die den Begriff Community-Feminismus verwenden. Es ist wie eine neue Bewegung, ein gemeinschaftlicher Ansatz. Community-Feminismus, Community-Journalismus. Es entstand ein neues Bewusstsein in den letzten Jahren.
Ich glaube, Community-Journalismus gab es schon immer. Ich denke, das ist wichtig. Jede Community sollte ihren eigenen Journalismus entwickeln, denn daraus entsteht das Narrativ, was diese Community ausmacht.
Aquí viene la narrativa que
Welche Begriffe und Ausdrucksweisen genutzt werden, prägt stark gesellschaftliche Perspektiven und schlussendlich auch die kollektive Geschichtsschreibung.
No llamarle, recursos naturales.
Zum Beispiel ist es wichtig, Wasser, Erde, Wälder nicht als natürliche Ressourcen zu bezeichnen, sondern als Naturgüter oder Lebensressourcen. Genauso wie der feministische Journalismus auch seine eigenen Termini verwendet. Nicht von Tötung oder von einem Beziehungsdelikt, sondern von einem Feminizid, einem Frauenmord zu sprechen. Denn wir müssen die Dinge so benennen, wie sie sind.
Es ist ein Femicidio, no? No es un asesinato. Hay que llamar las cosas como son.
Wenn wir also über einen Community-Journalismus sprechen, der die Vielfalt berücksichtigt, müssen wir auch die Narrative dieser Community verwenden und vorsichtig mit unseren Ausdrucksformen sein. Das hilft uns allen und ist für uns alle eine Herausforderung. Denn in den kommerziellen Medien heißt es beispielsweise, es gibt eine Blockade durch eine Gruppe von Terroristen. Während der Community-Journalismus und seine Darstellung von den Gemeinschaften selbst kommt, dann heißt es, dass 20 Menschen aus dieser oder jener Gemeinschaft friedlich demonstrieren, weil sie mit einem bestimmten Thema unzufrieden sind. Das ändert die Geschichte.
Cambia la historia.
Wie wichtig ist es, alle Seiten zu beleuchten?
Viele Menschen behaupten von sich, neutral zu sein. Mir wurde oft gesagt, Carlos, da können wir nicht hingehen, wir können diese Grenzen nicht überschreiten. Mir hat der Journalismus geholfen, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Ich denke, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass man durch Neutralität auch zum Komplizen wird. Man macht sich mitverantwortlich für Umweltzerstörung, sogar für einen Völkermord. Wenn man die Dinge nicht benennen will oder verschweigt, dann wird man zum Mittäter von Menschenrechtsverletzungen.
Porque no lo quieres abordar, no lo quieres hablar. Sos cómplice de violaciones a derechos humanos.
Unser Journalismus ist nicht neutral. Aber sollten wir nicht möglichst alle zu unseren Themen befragen und auch die Gegenstimmen mit einfangen?
Nuestros actores.
Unsere Akteurinnen und Akteure sollten auch aus unseren Gemeinden, Communities kommen. Als Umwelt- und Menschenrechtsjournalist kommen meine AkteurInnen aus Gemeinschaftsorganen, sozialen Bewegungen. Sie werden auch die Stimmen der Frauen der Gemeinschaft oder Community sein. Ich gehe nicht zum Präsidenten oder zu den Politikern. Die haben ihre eigenen Senderäume, für die sie bezahlen. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch der Community-Journalismus seine Akteurinnen und Akteure selbst bestimmt.
También como tener muy claro que el periodismo comunitario identifica sus actores.
Auch wir als freie Medien in Deutschland betreiben Community-Journalismus. Martin Schäfer von den Berliner Lateinamerika-Nachrichten fasst das wie folgt zusammen.
Die sozialen Kämpfe in Berlin sind anders, aber die Debatte hat Ähnlichkeiten. Wir sagen immer, dass wir uns im Prinzip als Aktivisten fühlen. Wir sind keine Community-Aktivisten, aber wir sind Journalisten mit einem aktivistischen Geist. Unser Aktivismus liegt in der Herangehensweise an die Themen und wir folgen den Standards des Journalismus. Aber in der Auswahl der Personen, die wir interviewen und den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist unser Ansatz eindeutig aktivistisch.
Community-Journalismus ist vielerorts mit Repression und Gewalt konfrontiert. Entweder durch den Staat oder durch Konzerne und deren Handlanger. So erging es auch Carlos Choc. 2017 erhielt er eine Anklage. Kurz zuvor war er Zeuge geworden, wie ein Fischer erschossen wurde. Dieser hatte gegen die Verschmutzung des Isarballsees protestiert, die durch die Nickelmine des Schweizer Unternehmens Solvay Group verursacht wurde. Als Journalist und Augenzeuge dieses Gewaltverbrechens wurde Carlos Choc unangenehm.
Myakechi-Journalist called Carlos Choc. He photographed the killing of the fisherman.
7 Jahre lang wurde er mit Anklagen, Haftbefehlen und Morddrohungen überzogen. Sein Kollege, der ebenfalls betroffen war, gab den Journalismus schließlich auf. Doch Carlos Choc machte weiter. Anfang 2024 wurden die Anklagen und polizeilichen Auflagen gegen ihn schließlich fallen gelassen. Er berichtet.
Desde ese momento, pues, cambia mi vida porque.
Das war der Moment, der mein Leben wieder veränderte. Ich konnte neu beginnen. Vorher musste ich mich alle 3 Tage bei der Polizei melden. Dann kann man nicht richtig arbeiten, denn alles, was du publizierst, kann gegen dich verwendet werden. Es ist schlimm zu wissen, dass überall auf der Welt JournalistInnen kriminalisiert werden. Ich denke aber auch, dass wir angesichts der Situation von Einschränkungen, Restriktionen und Zensur einen großen Erfahrungsschatz gesammelt haben, wie wir uns immer wieder neu erfinden und unsere Arbeit weiterführen können.
Ich glaube, es gibt auch eine große Erfahrung, wie man
Internationale Netzwerke von JournalistInnen, Menschenrechtsbeobachtung und das Öffentlichmachen einzelner Fälle von Repression bedeutet nicht nur Schutz für die Betroffenen, sondern ermutigt auch andere zum Weitermachen. Über dieses Netzwerk lernte Carlos Choc das JournalistInnen-Kollektiv Forbidden Stories kennen, die schließlich trotz der Repression seine Recherchen mit ihm zu Ende brachten und veröffentlichten.
In Guatemala decretan estado de sitio en el municipio de El Estor.
Camiones militares llenos de soldados.
Entonces, eso ha sido como por
Viele haben mich für verrückt erklärt, dass ich weitermache. Was mache ich denn hier? Ich habe doch bereits einen Haftbefehl. Ich sollte das Unternehmen in Ruhe lassen. Aber ich habe gesagt, nein, ich werde weitermachen.
Willst du dejar en paz la empresa?
Das war das Onda-Info 610. Vielen Dank an Bilou, die heute für uns die Trenner auf der Gitarre gespielt hat. Stopp, last but not least möchte ich euch noch einmal einladen zu unserem Audio-Walk, der Spaziergang entlang der Spree in Berlin-Friedrichshain und um das Thema Klimagerechtigkeit. Ihr findet das Ganze auf unserer Website npla.de. Es lohnt sich!
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ein Audiowalk über Klimagerechtigkeit. Mobilitätswende und Extraktivismus. Umweltverschmutzung und Kreislaufwirtschaft sind einige der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, um die Herausforderungen sichtbar zu machen, die vor unseren Augen verschwimmen. In diesem Audiowalk laden wir euch ein, das Spreeviertel zu erkunden, mit einem kritischen Blick auf Zukunftsmodelle für ein nachhaltiges Leben.